Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Werbung.
Unsere heutige Folge wird präsentiert von Polk Audio. Es könnte nicht besser laufen. Du hast einen besseren Job bekommen, eine bessere Wohnung, einen besseren Fernseher und vielleicht ein besseres Auto. Du weißt also, wie sich besser anfühlt. Aber weißt du auch, wie besser klingt? Nein? Dann hör dir mal die Lautsprecher von Polk Audio an und wirst schnell merken, so klingt besser. Mehr Informationen findest du auf polkaudio.de.
Ich gucke, als wir auf dem Weg nach draußen waren, nochmal so in den Veranstaltungsraum und sehe, dass Steven Merkmus da steht und sich mit Leuten unterhält. Und da habe ich gesagt, wartet mal kurz, ich muss nochmal kurz rein. Ja. Und stand dann so kurz, weil er sich unterhalten hat und bin dann reingegrätscht und habe ihm die Hand geschüttelt und habe gesagt, ich habe so ein bisschen gestammelt. Ja. Ich habe mich bedankt für die ganze Musik, weil ich das so inspirierend fand. Mhm. Alles das, was er die ganzen Jahre über gemacht hat. Und es war total nett. Man weiß ja nie, sind die Leute, die man toll findet, vielleicht in Wahrheit Arschlöcher? Und will man die wirklich dann kennenlernen? Aber nee, es war ganz entspannt. Er hat sich bedankt und meinte, fände es ganz toll, dass ich jetzt nicht anfange, hier irgendwie cool rumzumachen, sondern sowas Nettes sage. Sowas ja auch leicht Verletzliches, weil... Ja. Man ja sowas von sich selbst preisgibt. Und es war ganz nett. Und dann habe ich mich bedankt und dann sind wir gegangen.
Hallo und herzlich willkommen zu der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Mein Gast in dieser Episode des Soundtrack meines Lebens ist Ralf Kaspers. Ralf wurde 1972 auf Borneo geboren, weil seine Eltern für eine Hilfsorganisation Affen großgezogen haben. Als seine Mutter mit seiner Schwester schwanger war, ging es aber zurück nach Deutschland. Trotzdem hatte er vor seinem Abi 1991 schon in Berlin, Caracas, am Amazonas und in Köln gelebt. Sein Zivi machte in einer Pathologie. Es folgen zig Praktika. Irgendwann darf er sich Spiele für die Sat.1-Sendung Geh aufs Ganze ausdenken, bis Super RTL anklopft und er dort das Tiermagazin Mu moderiert. Ab 1998 macht er mit Shari Reeves den Mausclub im WDR. Parallel studiert er an der Kunsthochschule für Medien in Köln. In seiner Diplomarbeit, da beschäftigt er sich mit der Entwicklung einer Fernsehsendung und die wird 2003 im Ersten ausgestrahlt, und zwar Late Morgen, eine einmalige Late-Night-Show für Kinder am Morgen. 1999 wird dank ihm aus dem legendären Duo hinter der Sendung mit der Maus, nämlich Armin und Christoph, ein legendäres Trio. Und bei Kika kümmert er sich parallel um Wissen macht A, indem er den schelmisch-ironischen Klugscheißer gibt. Auch das beliebte Wissensmagazin Quarks moderiert er erst vertretungs- und dann wechselweise. Von 2011 bis 2016, da produziert er außerdem Du bist kein Werwolf, eine Sendung, die sich mit den Miseren in der Pubertät auseinandersetzt. Und davon gibt's ja einige. Und weil Ralf all das so gut gelingt und er das Talent hat, komplexe Inhalte anschaulich und mit viel Humor zu transportieren, hat er bereits einen ganzen Haufen Auszeichnungen abgeräumt, vom Grimme-Preis bis zum Bundesverdienstkreuz. Außerdem war er, und das muss erwähnt werden, 2017 Brillenträger des Jahres. Mit seiner großen Hornbrille sieht Kaspers tatsächlich ein wenig aus wie eine Kombination aus zwei der prägnantesten Nerds der Musikgeschichte, nämlich Rivers Cuomo von Weezer und Milo von den Descendants. Ich freue mich sehr, Ralf Kaspers jetzt im Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Ralf.
Hallo, vielen Dank. Und wir haben sogar die gleichen Initialen, Rivers Cuomo und ich.
Ja, ja, das stimmt. Das
ist wirklich sehr seltsam.
Vielleicht seid ihr bei der Geburt getrennt worden.
Man hat uns aber auch schon zusammen im selben Raum gesehen. Also insofern, es gibt Gerüchte.
Ist das so?
Ja, das ist so.
Oh, da muss, wie kam das denn? Ich hoffe, ich greife da jetzt nicht vor, aber wann warst du mit...
Ich war auf einem Weezer-Konzert.
Okay, wo war das?
Hier in Köln, E-Werk war das.
Ah, okay.
Ja, das war ganz cool. Die kommen ja nicht so oft nach Deutschland, überhaupt nach Europa. Das ist echt schade. Ich weiß gar nicht genau, warum.
Weil die, glaube ich, so eine gute Japan-Connection haben und ständig in Japan touren, habe ich den Eindruck.
Ja, ich glaube, Europa ist, da sind die nicht so bekannt. Oder nicht so groß wahrscheinlich.
Aber sie machen sich hier wirklich rar. Das ist ein bisschen, bisschen tragisch, ehrlich gesagt. Kannst du dich denn, also kannst du dich mit der Skizzierung zwischen Rivers Cuomo und Milo Aukerman so ein bisschen, also Milo kennst du von den Descendants?
Ja, klar.
Ja.
Ja, also ich glaube, ich bin eher der Rivers-Typ als der Milo-Typ, aber ich weiß es auch nicht, ich kenne die ja auch nicht persönlich insofern.
Sag mal, hast du eigentlich schon immer diese prominente Brille gehabt? Also ich meine, sie macht dich gerade im Rahmen der Sendung, die du moderierst, so einem Musterbeispiel für den eben Hornbrille tragenden Nerd.
Das stimmt.
Ja.
Nee, tatsächlich war es so, als meine Augen schlechter wurden, ich glaube, das muss so kurz vor, während oder nach der Pubertät gewesen sein, da fand ich es fürchterlich. Ich wollte nie Brille tragen, weil Brille war so, als würde ich nur noch auf Krücken gehen können. Ich fand das nicht, also es war eine Lebensphase, da wollte ich einfach so perfekt wie möglich sein.
Ja.
Und Brille war eben ganz klar ein Makel. Also habe ich nie Brille getragen, auch als ich schon eine hatte. Und ich wollte immer Brillen haben, die im Grunde fast unsichtbar sind, dass man die nicht sieht. Ich konnte auch noch keine Kontaktlinsen tragen. Das war irgendwie nicht, konnte ich mir nicht leisten.
Aber irgendwann hast du ja das komplette Gegenteil herausgemacht
ja.
und dir eine Brille zugelegt, die eigentlich größer ist, als du sie bräuchtest.
Absolut.
Ja.
Also es war so, dass ich Leute nie gesehen habe. Wenn mir auf der Straße jemand zugewunken hat, habe ich nie zurückgewunken, weil ich nicht erkannt habe. Und dann plötzlich sagt man, du bist so arrogant, du winkst nie zurück, du grüßt nie zurück. Und daher wurde mir klar, okay, das mit den Augen, das ist jetzt doch echt so schlecht. Und wahrscheinlich brauche ich auch wirklich eine Brille, wenn ich mit dem Führerschein, wenn ich Auto fahren möchte. Und dann habe ich angefangen, die Brille eben regelmäßig zu tragen und aber immer noch diese dünnen, mini, also dünne Gestelle. Und irgendwann, ich weiß gar nicht genau warum, dachte ich mir, ach scheiß drauf, jetzt bin ich halt Brillenträger, dann mache ich den ganzen Schritt. Flucht nach vorne und dann trage ich eben eine Brille, die eine Brille ist und die jetzt nicht so aussieht, als würde ich mich da schämen. Und dann habe ich das erste dicke Gestell getragen und habe seitdem nichts anderes mehr auf der Nase gehabt. Und tatsächlich brauche ich so eine große Brille, weil ich einen riesen Schädel habe. Das sieht man so gar nicht, aber bei den meisten Brillen ist es so, da ist der Steg zwischen den Augen einfach viel zu schmal für meine dicke Nase. Dann ist die Brille mal so hochgeschoben und deshalb sind die großen Gestelle
dein Ding.
Müssen schon so sein. Ja.
Bleiben wir mal ganz kurz bei Äußerlichkeiten. Du hast ja immer T-Shirts mit Druck an, meistens unter Oberhemden. Und wenn ich mich nicht täusche, hattest du letztens eins von den Wild Stallions an in der Sendung Wismar, also der fiktiven Band von Bill & Ted?
Genau.
Wo bitte kriegt man denn das T-Shirt her?
Das kriegt man bei, ich glaube, die heißen Last Exit to Nowhere oder Last Exit Nowhere.
Ja.
Das ist so ein T-Shirt-Label.
Ja.
Die haben nur T-Shirts aus Filmen. Also zum Beispiel habe ich eins von Back to the Future. Und es ist im Grunde ein T-Shirt von der Mall, von der Twin Pine Mall.
Ja.
Und die Back to the Future kennen, die wissen, das war sozusagen erst später im Film, weil erst am Anfang des Films, weil am Anfang war es ja die Twin Pine Mall. Dann geht Marty zurück in die Vergangenheit, säbelt da beim Sprung wieder in die, säbelt beim Sprung die eine Pinie um und seitdem ist es die Lone Pine Mall. Und deshalb gibt es da auch zwei T-Shirts. Einmal die Twin Pine Mall, das T-Shirt, und einmal die Lone Pine Mall T-Shirt. Und nur solche Sachen. Das ist echt
super. Aber Wild Stallions ist natürlich schon sehr speziell. Ich meine, Bill & Ted waren vor allen Dingen auch, also
kam
jetzt wieder raus.
Ich habe ihn nicht gesehen. Ich wollte es mir nicht antun. Ich weiß, wahrscheinlich war der sehr gut, aber ich habe mich nicht getraut.
Er lief auch ja nur einen Tag im Kino tatsächlich, bevor er dann kurz danach für DVD Blu-ray ausgewertet wurde. Und ich persönlich fand ihn sehr liebevoll. Also ich war sogar an dem Tag im Kino, um ihn zu sehen mit Metal-Kutte. Ich dachte, das muss dann auch zelebriert werden.
Dann gucke ich mir vielleicht doch nochmal an.
Ich fand, er war sehr charmant gemacht. Und wir haben gerade über Weezer gesprochen. Weezer haben ja auch einen Song beigesteuert. Es gibt ja so ein Musikvideo, wo Weezer auftreten und halt einen auf Metal-Band machen und dann kommen Bill & Ted ja dazu und dann gründen die, und dann ist das ja quasi so ein...
Okay, nicht Spoiler. Ja. Ich werde mir noch angucken. Ja.
Aber das heißt, du bist großer Bill & Ted Fan einst gewesen.
Auf jeden Fall. Ich fand Bill & Ted fand super. Ja. Also überhaupt so die ganzen Filme aus den 80ern, Ende 80er. Irgendwie, ja, das ist so die Sache, mit denen ich groß geworden bin. Mhm. Ich finde auch zum Beispiel Wayne's World fand ich auch super. Ja. 1 und 2 ist ja in einer gewissen Art auch ähnlich.
Ja, das stimmt. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dir und deiner Person. Und zwar, wenn das Internet nicht lügt, heißt du tatsächlich mit Zweitnamen Elvis. Ist das korrekt?
Tatsächlich. nee, also mein richtiger Name ist Herzglitzer. Ralf Honus, Elvis Maria Kaspers. Meine Eltern waren Hippies und Mozart-Fans. Es gibt tatsächlich auch eine Folge von Wissen macht A, wo wir den mal meinen echten Namen auch im Abspann drin haben. Weil, damit das auch mal amtlich ist.
Ja. Aber der Elvis ist damit der Presley gemeint? War das der Einfluss? Ja. Welches Elternteil war der Rock'n'Roller? Die Rock'n'Rollerin?
Ich glaube, mein Vater. Mhm. Also, er hatte zumindest immer die Koteletten von Elvis.
Sag mal, Ralf, du sagst, dass es in deinem Leben nie eine Zeit gab, in der dir Musik nicht wichtig war. Also schon als du klein warst. Und da hast du Schallplatten mit Hörspielen gehört, die natürlich auch zumindest am Anfang und am Ende Musik enthielten. Was waren so diese Hörspiele, die du da favorisiert hast?
Alles. Also es waren so die typischen Grimms-Märchen. Dann waren es diese Gruselhörspiele später und dann sowas wie Fünf Freunde gab es ja auch auf Schallplatte. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wer die Titelmusik gemacht hat. Das war so ein Udo Lindenberg-Verschnitt, aber es war nicht Udo Lindenberg, aber es sollte sich so anhören. Dieses Wir sind die fünf Freunde. Kennst du das noch?
Julian und Tim, ja. Anne und George und Timmy der Hund.
Ja,
Julian und Anne.
Julian und Dick.
Ja, Timmy der Hund, ja.
Und ja, sowas habe ich. Es war immer mit dabei. Und ich habe mir natürlich, wenn ich dann Hörspiele gehört habe, ich hatte so einen kleinen roten Philips-Schallplattenspieler. Das war so ein Koffer, den man auseinanderklappen konnte. Das Oberteil war der Lautsprecher und unten drunter war eben der Plattenteller. Und dann habe ich immer die Schallplatten gehört. Und wenn ich die gehört habe, habe ich halt das Cover von vorne und hinten studiert und nicht mehr aus der Hand gelegt. Und ja, das sind dann mir so die ganzen Namen. Die haben sich eingebrannt in meinen Kopf. Das waren so die ersten, da war ich das erste Mal, glaube ich, Fan, ohne dass ich es wusste. Also die Musik war immer von Bert Brack. Inzwischen weiß ich, dass Bert Brack nur so ein Kunstname ist, der für viele oder zumindest zwei stand. Und die Regie hat immer Heike Dine Körting geführt.
Ganz genau, ja.
Fand ich auch immer toll. Heike Dine, was für ein Name. Und ich dachte mir, ich würde ihn falsch sprechen, weil ich das als Kind natürlich nicht richtig lesen konnte. Und die beiden Hans, mit denen ich aufgewachsen bin, Hans Clarin und Hans Petsch, das waren so die Stimmen.
Ja, Hans Clarin, Pumuckl, Huibu.
Ja, genau. Ja. Und Hans Petsch, der Erzähler.
Und Asterix, glaube ich, hat er auch noch gesprochen bei den Hörspielen.
Das kann sein, ja.
Ja. Und Günther Pfitzmann, den Obelix.
Ja.
Ja. Später, da hat die Musik von Computerspielen einen Einfluss auf dich gehabt. Wie alt warst du, als du angefangen hast, Computerspiele zu spielen? Und war das dann noch auf einer Konsole oder schon auf einem Computer, wie dem C64 zum Beispiel?
Also meine erste Konsole war, da konnte ich noch gar nicht schreiben. Wir hatten zu Hause auch so ein, ich glaube von Philips war das auch, Pong. Mhm.
So ein Telespiel, so
ja,
ein
klassisches. Genau. Ja. Das war tatsächlich mit so zwei Schiebereglern und so Tennis. Also es gab zwei Striche, rechts und links und so ein Pixel, der mir hin und her sich bewegt hat. Und du musstest eben das Ding hin und her schlagen, mehr oder weniger. Da gab es noch keine Musik. Und dann hatten wir diese 2600er Konsole von Atari. Und da war die Musik als auch nicht so toll. Und dann kam der C64 und das war natürlich super, weil irgendwie da war so viel, es gab so viele tolle Spiele mit so großartiger Musik, dass ich tatsächlich mir die Musik auf Kassette aufgenommen habe und das immer gehört habe unterwegs auf dem Walkman.
Hattest du dann so ein so ein Mikrofon da dran und hast das dann an die Konsole beim Spielen gehalten? Oder also wie hast du das denn aufgenommen?
Beim C64 habe ich es, glaube ich, so gemacht, dass ich den, der Fernseher hatte so einen Mini-Klinkenausgang und damit habe ich das dann gemacht.
Aber das heißt, du hast.
Oder hatte der C64 nicht auch so einen Kopfhörerausgang? Das weiß ich gar nicht.
Ich kann es dir nicht sagen. Aber es ist ja so, dass du, damit du die Musik hören kannst, aufnehmen kannst, musstest du ja quasi den Aufnahmeknopf drücken und dann anfangen zu spielen, oder? Das heißt, du hast dich quasi beim Spielen aufgenommen.
Ja, teilweise ja. Teilweise war das einfach nur so die Titelmusik und ich habe dann einfach den Startscreen einfach laufen.
Einfach laufen lassen. Ja. Ah ja. Eben, sonst hättest du die ganze Zeit auch die Spielgeräusche dabei. Pling, pling, ding, genau. Ding und so. Das wäre ein bisschen nervig. Ja.
Nee, das war, hätte mich auch nicht so gestört, weil teilweise waren das tolle Musiken.
Ja. Und die nennt man ja Chiptunes tatsächlich. Und der Meister hinter diesen Chiptunes, der also hinter diesen Computerspiel-Soundtrack steckt, das ist der Brite Rob Hubbard. Und dessen Sounds und Songs...
Darf man nicht verwechseln mit Ron Hubbard. Nee. Weil das ist der von Scientology.
Aber, der hat auf jeden Fall eine ganze Menge von diesen Sounds gemacht und für ganz viele Wegweisen oder für ganz viele Spiele im Aufkommen der Computerspiele-Ära. Was waren denn so deine Songfavoriten von welchen Games?
Also, das müsste ich mal überlegen. Ich weiß gar nicht, ob das alles wirklich von Hubbard war. Ja. Aber ich fand zum Beispiel Spelunker war ein super, super Song, super Game. Dann Thing on a Spring war eins. Dann Monty the Mole, irgendwas war so ein Maulwurf. Und es gab ganz viele, die irgendwie so voll den treibenden Soundtrack hatten. Ich müsste noch mal genau gucken, was das alles war. Aber da waren echt viele Sachen dabei, die ich gern gehört habe.
Aber Rob Hubbard, der lebt ja noch. Und hast du im Rahmen deines Jobs hier die Gelegenheit mal wahrgenommen, für ein Sendeformat eben Hubbard zu besuchen oder dir von ihm erklären zu lassen, wie er damals eigentlich mit der Computermusikprogrammierung das hinbekommen hat?
Nee, habe ich nicht. Das müsste ich mal machen. Das wäre echt cool. Aber das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob das sonst noch jemand anders interessieren würde, außer mir, ehrlich gesagt. Oder halt so ein paar wenige, die auch heute noch irgendwie mit Gameboy und allem möglichen Musik machen.
Ja, eben. Es gibt ja tatsächlich... Eigentlich ist es ja fast ein so, Chiptunes ist ja eigentlich fast schon so ein Subgenre. Es gibt ja einige MusikerInnen, die dahingehend mit solchen Sounds arbeiten. Mir sind nämlich jetzt direkt zwei in den Sinn gekommen, die, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht zwangsläufig was sagen, aber es gibt einmal Atom and His Package, das ist Adam Gorin, und der hat so ein QY700 Sequencer, also sein Package. Und das Ding klingt tatsächlich so, als würde er so eine Art Emo-Pop-Punk über so Chiptune-Soundtracks machen. Und dann gibt es natürlich noch eine Band, natürlich, die heißt A Horse the Band. Und die machen von Nintendo-Spielen beeinflussten und vor allem von ihrer Liebe zu Mega Man geprägten Metalcore mit so Synthesizer-Sounds. Und hast du je versucht, so einen musikalischen Ersatz für deine kindlichen Chiptunes-Vorlieben zu finden?
Und zwar habe ich von Teenage Engineering, das ist so eine Firma, die machen so Synthesizer. Mhm. Und die haben so Pocket-Synthesizer. Mhm. Und die sehen aus wie diese so Taschenrechner, die man früher hatte, nur ohne... Die haben halt kein Gehäuse.
Ja.
Und du machst eine Batterie rein und steckst den Kopfhörer rein und dann kannst du da, das sind auch totale Chiptune-Sounds, das ist echt super. Es gibt, ich habe zwei von denen, der wirklich cool ist, es ist so ein Pocket-Synthesizer von Rick and Morty. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst.
Ja, klar.
Da sind ganz viele Rick and Morty-Sounds bei. Das hätte ich mal mitnehmen sollen. Das ist mich wirklich, das habe ich leider nicht hier. Das ist mich wirklich richtig cool.
Ja.
Also, ja, kann ich nur empfehlen. Da gibt es sehr viel. Da kann man super mitspielen und Sachen machen.
Ja. Das, hat man da so einen Stift in der Hand mit so einem kleinen Metallkopf?
Nee, oder sowas? Du hast tatsächlich, ist es so groß wie ein Handy eigentlich. Mhm. Und du hast ganz viele Tasten, die du drücken kannst. Okay. Und jede Taste ist zum Beispiel ein Sample. Mhm. Und dann kannst du diese Samples auch noch verändern und du kannst so ein bisschen, es gibt so einen Sequencer da drin und das ist total cool.
Hast du selber denn mal in jüngeren Jahren versucht, so Chiptunes zu programmieren oder sowas? Oder?
Ja, das habe ich auch gemacht, als ich C64 hatte, aber ich bin da. Mir hat einfach die Ausdauer gefehlt. Es war doch echt anstrengend. Ich glaube, es gab ein Programm, das hieß, meine ich, Simon, weil ich meine, dieser Chip, der diese Sounds gemacht hat, der hieß irgendwas mit Sim, aber
ja.
Das ist lange her.
Kannst du den Sounds denn heute noch was abgewinnen? Denn wenn ich mich nicht irre, hat dein Handy so einen Chiptunes-Klingelton oder nicht? Zumindest habe ich das in einem Interview gehört, da hat dein Handy geklingelt und es war so ein Computerspiel-Sound.
Echt?
Ja.
Das ändert sich auch immer wieder. Ja, okay. Aber ja, ich finde die Sounds immer noch super. Es ist irgendwie, ich mag das.
Ich muss mal ganz kurz hier gucken.
Ja.
Nicht, dass wir das jetzt doppeln, was wir schon jetzt über die Games hier erfahren haben. Es gibt ja, also Chiptunes in Computerspielen sind ja längst nicht mehr wirklich so en vogue, weil wir ja technisch wesentlich weiter sind. Und so oder so ist Musik in Computerspielen ja eine essentielle Angelegenheit mittlerweile und ein ganz komplexes Universum eigentlich. Also es gibt ja mittlerweile Bands, die Songs extra für bestimmte Games schreiben. Und es gibt ja sogar Fake-Bands innerhalb von Games [S2] Ja. [S1] Mit echten MusikerInnen, die dann dafür performt haben. Und es gibt natürlich auch noch Soundtracks zu Games oder ganze Soundtrack-Boxen und so. Bist du da noch drin? Beschäftigst du dich noch damit? Und interessiert dich sowas wenigstens? Oder bist du eigentlich raus aus dem Gaming-Ding, weil du ein erwachsener Mann bist?
Ich bin raus aus dem Gaming-Ding, weil ich einfach keine Zeit mehr habe. Also, oder anders, ich hänge halt gerne rum und mache nichts.
Und das glaube ich dir gar nicht. Ja,
tatsächlich. Und also wir haben zwar eine Xbox zu Hause und auch eine Wii. Und ich habe hier manchmal, ich habe so hinter dir so einen kleinen Joystick, wo...
Du hast hinter mir auch 4 Spieleklassiker anscheinend in einer Vitrine.
Das ist total lustig. Es gibt eine Firma in den USA, die machen normale... die schreiben Programme, zum Beispiel so ein FTP-Client, Transmit.
Ja.
Und die sind aber, die heißen Panic und die sind sehr, sehr cool. Und die haben irgendwann mal vor Jahren für ihre ganzen Apps so Verpackungen gemacht. Und es gab nur die Verpackung, da war nichts drin, die aussehen wie die Verpackungen von ne? Atari-Spieleklassikern, wo die Bilder mal super sind. Du denkst, boah, das wird so toll, das Spiel. Und das sind doch nur rechteckige Pixel, die irgendwie echt langweilig über den Bildschirm huschen. Ja. Und das fand ich irgendwie lustig.
Lassen wir mal so ein bisschen dieses Chiptune-Ding und Computer-Ding mal hinter uns. Da haben wir uns jetzt ganz schön reingefräst. Aber du warst natürlich... Also du hattest natürlich auch eine ausgeprägte musikalische Frühphase und als du 14 warst, das war 1986, da hast du mit der Gitarre angefangen und da wurde ein ganz anderer Sound wichtig für dich, nämlich Classic, Prog und Hard Rock. Wo kam das her?
Wenn ich das wüsste, das war, naja, wenn du Gitarre spielst und Gitarre lernst, dann... Ich habe direkt mit E-Gitarre angefangen, muss ich sagen. Ich wollte keine akustische Gitarre. Ich wollte es mit Strom machen. Ich wollte verzerrte, laute Sounds machen. Mhm. Und ja, dann hört man halt sowas wie, keine Ahnung, Rush und Deep Purple und AC/DC. Das gehört dann irgendwie mit dazu. Power Chords.
Aber diese Bands musst du natürlich dann auch irgendwie kennenlernen. Waren deine Eltern da ganz...
Nee, gar nicht. Es waren eher so in der... alle meine Freunde oder auch die älteren Jungs aus meiner Schule, die haben halt solche Sachen gehört. Mhm. Das sind ja immer die, zu denen man hochguckt, aufguckt und da kam das so her eigentlich.
Ja.
Ich glaube, mein erstes Konzert war ZZ Top. Gott, das ist schon hart. Ja.
Das ist vollkommen in Ordnung.
Ja, es ist vollkommen
da kann man schon hingehen. Mhm. Ich bin mit meinem Papa auch mal zum ZZ Top Konzert gegangen. Ja, wir wussten allerdings noch nicht genau, wann es losgeht. Und er meinte, er musste vorher unbedingt noch duschen und dann sind wir zur Zugabe erst angetan.
Oh nee, ja. Das ist ja doof.
Ja, kann man nichts machen.
Kurzes Konzert.
Ja.
Ja, und so kam das dann. Und dann, wie das so ist, man lässt dann die Haare lang wachsen und macht eben so diesen ganzen Hardrock, Heavy Metal Scheiß.
Aber hattest du denn dann das Glück, dass du dann in der Schule Freunde hattest, die älter waren und die dir dann halt quasi die guten Bands zugeschustert haben? Oder?
Ja.
Ja.
Also.
Weil das ist ja auf jeden Fall hilfreich.
Total. Die hatten auch die ganzen Platten, das weiß ich noch. Es war wirklich. Ja, es war einfach toll. Die kannten sich aus und das waren natürlich so die Jungs, die auch schon viel Bier getrunken haben und gekifft haben. Ich mit 14 natürlich nicht. Ich war ja vernünftig.
Ja.
Aber die Musik fand ich einfach super.
Ich finde es schön, dass du direkt auch Rush erwähnt hast, weil ich habe das Gefühl, wir kommen aus diesem Nerd-Ding gar nicht hier so richtig raus, weil Rush ist ja quasi die weltgrößte Nerd-Band, wenn man so möchte.
So?
Es gibt ja diese Dokumentation über die Band, wo eigentlich klar wird, sie sind weltbekannt. Ganz viele Leute finden sie toll. Ist auch so eine Bands-Band.
Ja, total.
Auch. Aber gleichzeitig spricht sie sehr die Nerds an und die Rollenspieler und diese Konzeptalben und so.
Das ist halt. Das ist eigentlich.
Ja, und dementsprechend die weltbekannteste Nerdband, wenn man so will. Aber es gibt noch eine andere Band, die dir anscheinend sehr gelegen hat. Und zwar Genesis. Und die waren ja nur mal bis 1974, war ja noch Peter Gabriel dabei. Ja. Und Genesis so eine Art Band zwischen Prog und Art Rock. Und als du die Gitarre in die Hand genommen hast, kam dann Invisible Touch raus, eben 1986. Also eine stark von den 80ern geprägte Synth-Pop-Rock-Platte. War das dein Ding,
nee, wo
du ja auch eben Led Zeppelin und AC/DC und so mochtest?
Nee, ich war eher der Peter Gabriel Genesis-Typ. Ich habe eher die alten Sachen gehört. Sowas wie Selling England by the Pound und sowas.
Ja.
Das fand ich super.
Aber ich stell mir vor, dass das gar nicht so simpel jetzt nachzuspielen ist. Also wenn
überhaupt
das jetzt
nicht
so das Zeug ist, was du spielen wolltest auf der Gitarre.
Nee, und es war. Und ich bin kein guter Gitarrist. ich hab die anderen gehasst, die so ihre Finger so bewegen konnten, dass du denkst, wow, toll, sowas möchte ich auch können. Aber ich hatte einfach nicht die Ausdauer und auch nicht die Fähigkeiten. Oder zu lange Finger, ich weiß es auch nicht. Nee, mir fehlte einfach dieses Feingliedrige. Ich konnte nicht so spielen wie Eddie Van Halen. Und hätte es gern gekonnt, aber es ging nicht.
Über Eddie müssen wir gleich noch sprechen, aber du an diesem Punkt würde ich ganz. Du bist trotzdem so oder so irgendwann in eine Schülerband eingetreten.
Ja, genau.
Ja. Also dafür war es gut genug?
Da war es gut genug. Wir haben nämlich sozusagen, der Schwerpunkt hat sich ein bisschen verlagert. Weg von diesen Finger. Typen, Angebern hin zu so Hardcore-Sachen. Also ganz simple, kurze Songs, die eigentlich jeder spielen konnte. Punk war so mein Ding, ehrlich gesagt. Ich fand ich super.
Da möchte ich nachher noch sehr ausgiebig mit dir drüber sprechen. Das dauert aber noch ein bisschen. Ich möchte gerne so ein bisschen den roten Faden beibehalten, denn wir waren ja gerade in dieser Du lernst Gitarre-Phase 1986, du magst Led Zeppelin, AC/DC und so weiter, aber ein großes Gitarrenidol war anscheinend Eddie Van Halen.
Total.
Und der spielt ja so eine rote Fender Stratocaster, aber so ein Custom-Modell, das aussieht eben wie mit schwarzem und weißem Klebeband verziert. Und genau das hast du anscheinend auch mit deiner Gitarre angestellt. Also hattest du auch eine rote Stratocaster?
Nee,
oder?
Schön wär's. Ich hatte eine Marathon-Gitarre. Das ist, glaube ich, sowas. Heute würde man Fame sagen. Das sind so diese Billigmarken gewesen, die es gab. Und ich hatte die dann irgendwann, die waren rot und dann habe ich die beklebt, genau wie die Gitarre von Eddie Van Halen. Ich habe mir so Isolierband genommen und das dann da drauf gemacht. Und es sah echt cool aus. Ich konnte zwar überhaupt nicht spielen wie er, aber zumindest vom Look war das ganz ähnlich. Was ich konnte, war so dieses Tapping. Das habe ich mir sehr schnell selbst beigebracht. Das finde ich einfach großartig. Und guck mal, ja, da haben wir schon den ersten Bogen. Das ist nämlich, das fand ich so toll bei Zurück in die Zukunft, wie Marty McFly seinen Walkman seinem Vater in, ja, der Vergangenheit aufsetzt und ein Eddie Van Halen Tape reintut und dann seinen Vater total schockiert. Und ich habe nie rausgefunden, was für ein Song von Eddie Van Halen das ist, weil ich konnte das auf keiner Platte finden, dieses kurze Stück, was da eingespielt wurde. Hm. Ich glaube, das war gar nicht Eddie Van Halen. Hm. Es gibt ja dieses großartige Solo, Eruption, kennst du das?
Ja.
Ich glaube, es ist von der ersten Platte.
Ja.
Ich dachte, es wäre sowas gewesen, aber es war ganz anders. Also es ist schon echt, Eddie Van Halen war schon echt cool.
Und eben war, er ist ja, ja, halt eben kürzlich abgetreten. Ja. Also es ist ja wirklich noch gar nicht lange her. Wann war es denn jetzt? 2021 tatsächlich,
ich
glaub,
ja,
ne?
Ja.
Hat das was in dir ausgelöst?
Ja, es war so, ach, so, das, also ich fand es einfach schade.
Ja.
So ein Teil von mir, ja, mehr oder weniger, der gestorben ist. Nicht, dass ich jetzt immer noch Van Halen-Platten hören würde. Wobei die letzte Weezer-Platte war ja ganz ähnlich.
Van Weezer, ja.
Und also es ist schon, ja, es ist schon irgendwie immer so, ich werde dann immer so leicht melancholisch oder auch nostalgisch und höre mir die alten Platten vielleicht nochmal kurz an.
Ja, das ist verständlich. Du spielst tatsächlich aber auch Bass, ne? Hast du das quasi direkt mitgelernt oder?
Ja, als ich merkte, dass ich nicht so schnell meine Finger bewegen kann, wie man es machen müsste, ja, wenn man ordentlich Gitarre spielt. Das ist übrigens mein Hund. Also,
ja.
Das ist nicht mein Bauch.
Das ist nicht dein Bauch.
Dann habe ich angefangen, Kontrabass zu spielen, weil da sind keine schnellen Bewegungen, also zumindest nicht so über die Gitarre, möglich. Und habe beim Schulorchester mitgemacht.
Okay.
Und dann habe ich so auch normal Bass gespielt, teilweise.
Hast du dann den Kontrabass in der Schule erlernt? Weil so ein Ding holt man sich ja nicht mal eben so ins Haus.
Dann, ne?
Der
mir ist ausgeliehen,
ja schon,
genau,
ja, eben, der ist ja sehr wuchtig.
Ja.
Da braucht man ja den Platz für.
Ja, ja.
Nach der Classic Rock und Hardcore Phase, da kam anscheinend auch so eine Goth- und Wave-Phase bei dir. Und Menschen, die diese anheimfallen oder sich damit stark identifizieren, die beginnen ja oft, sich von jeglichen Farben in ihrer Kleidung zu verabschieden. Und es soll abenteuerliche Stunts so mit Kajal und toupierten Haaren gegeben haben bei manchen. Ging es bei dir auch so weit?
Tatsächlich war das zwischen meiner Hardrock- und Hardcore-Phase, da hatte ich meine Hardgoth-Phase. Ja, da, ich habe viel Schwarz getragen und Kajal auch. Und das war dann so die Zeit von, klar, was man halt so hörte, The Cure und Joy Division und so, mhm, und der ganze Kram. Aber auch Sachen, die so ein bisschen noch mehr in so eine Industrial-Richtung gingen, wie zum Beispiel Cassandra Complex oder auch so, ich glaube, Bauhaus war auch eine Band. Sowas in der Art, ja, da ging es in diese Richtung, einstürzende Neubauten und also alles, was so daraus folgt irgendwie.
Kann man sagen, dass Led Zeppelin und Van Halen dann zu der Zeit von diesen Bands abgelöst wurde oder kann man das nicht so sagen? Also gingen also durften bei dir dann auch verschiedene Strömungen und Bands parallel existieren?
Durften, ja, aber ich habe das tatsächlich nicht mehr so oft gehört dann. Es war wirklich so, dass mir das nicht peinlich war, dass ich das gehört habe. Ich habe es immer noch, es war immer noch, ja, Teil von mir, aber ich habe es nicht mehr so oft gehört. Ich habe dann eher so die einfacheren Sachen gehört.
Aber das zu der Zeit, das müssen so Ende der 80er gewesen sein, Anfang der 90er. Und das ist die Zeit, in der du in der Oberstufe auf dem Antoniuskolleg in Neukirchen-Seelscheid warst, ein katholisches Gymnasium. Und bist du da mit deinen Hörgewohnheiten und in deiner harte Goth-Phase und deinem Style im Zweifel angeeckt oder war das gar kein Thema, weil du, das sehe ich hier jetzt einfach mal an, ein ausgezeichneter Schüler warst?
Also, nee, das lag nicht daran, dass ich ein ausgezeichneter Schüler war. Ich war tatsächlich totale Mittelklasse und ja, es liefen viele so rum wie ich. Also ja, ich war eher so ein Mitläufer eigentlich. Ich stach nicht besonders raus.
War es okay dort auf diesem katholischen Gymnasium, ja, oder war das schon streng und du hast dich gar nicht so wohl gefühlt?
Es war ganz lustig. Also es war ja tatsächlich so, dass ich glaube, es war zuerst eine Jungsschule, dann wurde geöffnet und dass auch Mädchen reinkommen konnten. Und dann wurde weiter geöffnet, dann konnten auch Protestanten rein. Und ich bin halt evangelisch, insofern habe ich von den Katholiken gar nicht so viel mitbekommen. Es war insofern total okay, weil ich war ja ein Jahr in den USA und habe da so einen Austausch gemacht. Und danach, es war kurz nachdem mein Vater gestorben ist, war ich eben ein Jahr weg. Mhm. Und danach wollte ich aber wieder zurück nach Neunkirchen, um da die Oberstufe mit all meinen Freunden zu Ende zu machen und eben auch da Abitur zu machen und nicht eine neue Schule. Also ich wollte nicht zu meiner Mutter ziehen, die das eigentlich so gedacht hat, das wäre jetzt ja angebracht und okay. Und da konnte ich dann bei unserem Direktor als Untermieter wohnen. Das war total cool.
Ja. Oh, wow.
Auch so mit Familienanschluss. Das war echt super.
Okay. Das ist nicht schlecht. Das möchte ich jetzt nicht einfach so stehen lassen und übergehen. Dein Vater ist gestorben, was natürlich halt ein krasser Einschnitt ist für einen Teenager.
Ich glaube, da fing auch die Goth-Phase so an.
Das könnte ich mir vorstellen, eventuell. Aber vor allem, bist du dann nach Amerika gegangen, war das eine gute, in Anführungsstrichen, Therapie oder eine Trauerbewältigung, weil du eben raus warst aus dem Alltagstrott und
das? Ja, total. Es ist ja so, wenn du gerade als Teenie einen Elternteil verlierst, dann ist es für dich natürlich schwierig, aber es ist auch schwierig für alle Leute um dich rum, weil die einfach nicht wissen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Was sage ich oder was sage ich auf keinen Fall? Und das ist dann schon gut, wenn man, also mir hat es gut getan, da rauszukommen und in einer Familie zu sein mit Leuten, die die ganze Geschichte einfach nicht kannten oder denen das nicht so bewusst und klar war. Das war schon echt hilfreich für mich. Und
wo ging es denn hin, dann nicht im Schüleraustausch?
Zuerst nach Missouri. Mhm. Und da war ich dann bei meiner Familie und die sagten sozusagen am ersten Abend, ja, es täte ihnen wahnsinnig leid, sie würden mich gerne länger behalten, aber die ziehen halt in einem Monat um nach North Carolina. Und das ist jetzt die Frage, ob ich hier die Schule weitermachen möchte oder wenn ich mir vorstellen könnte, mit denen zu ziehen, wäre das auch okay. Und wir haben uns aber so gut verstanden, dass ich dann mit denen mitgezogen bin. Das heißt, ich war dann eine Zeit lang in Columbia, in Missouri und bin dann nach Raleigh gezogen, nach North Carolina, mit denen zusammen. Und es war ganz toll. Also ich meine, das ist schon ein paar Jahrzehnte her.
Ja.
Und wir haben immer noch Kontakt. Wir haben uns jetzt letzten Sommer getroffen in Portugal und es war einfach total schön.
Aber du scheinst natürlich dann schon in recht jungen Jahren ziemlich gut Englisch gesprochen zu haben, nehme ich an. Also du musstest dich ja auch verständigen können.
Ja. Aber ich glaube, alle, die so ein Austauschjahr machen, die kommen schon gut zurecht.
Wie war das dann so? Also hast du dann da auch so neue Strömungen mitgenommen?
Total.
Und
ja, das war echt super. Also das war damals 89. Das war das Jahr, an dem, ich glaube, R.E.M. Die Green rausgebracht hat und richtig groß wurde.
Ja.
Und das war total großartig. Die kam ja aus Atlanta, Georgia. Das sind sogar nur zwei Staaten von North Carolina entfernt. Ja. Also insofern war das fast wie so eine Hometown-Band. Und in Raleigh gab es auch eine Band, die ich auch gesehen habe, die hier total unbekannt waren, die lustigerweise, nachdem ich dann wieder in Deutschland war, auch hier irgendwie so ein bisschen bekannt wurden. Die habe ich da auch gesehen, weil ich mit einem Bruder von einem Bandmitglied da rumgehangen habe. Die hießen The Connells.
Klar. 74, 75, ja, genau. der große Hit dann bei den Grunge-Balladen der 90er,
genau.
Ist das Lied ja ganz vorne mit dabei.
Und und mit dem Bruder von, ich weiß gar nicht, welchem Connell das war, der war halt meiner Stufe und das war irgendwie ganz lustig.
Ja.
Und was ich auch nicht wusste, wir haben mal es gibt da so drei große, größere Städte in Raleigh. Das heißt so dieses Research Triangle. Und in Chapel Hill war das, glaube ich. Da waren wir mal bei einem Konzert und da waren, oder war es Durham? Ich weiß es gar nicht mehr. Und da war eine Band, die war total super, kannte ich aber nicht. Und die gab es auch eigentlich noch gar nicht. Es war nämlich Ben Folds, der da auch aufgetreten ist. Und den habe ich erst viel, viel später realisiert.
Ben Folds, der Pianist.
Genau. Ah. Erst viel später realisiert, dass ich ihn damals schon gesehen habe. Das war irgendwie total lustig.
Krass.
Ja. Also insofern habe ich da viele, viele Sachen so kennengelernt.
Aber es ist ja auch, 1989 ist ja tatsächlich auch die Zeit, wo diese sogenannte Alternative Nation so Anlauf genommen hat. Also da komme ich gleich auch noch mit dir so ein bisschen drauf zu sprechen, aber weil da ist ja kurz danach wahnsinnig viel passiert.
Es ist wie so die kambrische Explosion.
Ja. Wie hast du dich in der Zeit denn über neue Musik informiert? Also es gab natürlich Musikmagazine und es gab ja auch Fanzines und so weiter. Bist du jemand, der dann da, oder keine Ahnung, so Merch-Kataloge in denen, oder Mail-Order-Kataloge, also es sind ja so die Medien gewesen, über die man sich über neue Musik damals gut informieren konnte. Das Internet gab es ja nicht.
Nee, und es war auch total schwierig, an Merch dran zu kommen oder auch an Informationen über die Bands. Heutzutage ist es echt, das ist überhaupt voll langweilig eigentlich.
Ja, du musst ja nichts mehr jagen oder drauf warten, sondern du kannst ja jederzeit alles bestellen.
Damals war es so, wenn du irgendwo ein T-Shirt ergattert hast oder ein Poster, dann war das echt was wert, weil es gab nur diese eine Möglichkeit am Konzert, sowas zu bekommen. Und das ist heute ein bisschen anders. Also ich meine, das finde ich auch schön, aber wie habe ich damals Musik? Gute Frage. Ich glaube, ich habe viel MTV geguckt.
Ja.
Das war so, damals war MTV noch richtig cool.
Und wichtig.
Wichtig auch, ja.
Ja.
Ich fand Ray Cokes, fand ich super. Und Steve Blame. Da war zwar viel Popmusik dabei, aber es war einfach auch, die haben alles bedient. Es war echt großartig.
Wobei wir da jetzt ja schon fast in die 90er kommen. Aber da können wir jetzt auch mal, wir können jetzt mal in die 90er gehen. Du hattest ja offensichtlich Freunde, die dir Musik auch auf Kassette überspielt haben, nehme ich an.
Ja, ja. Auch.
Ja, so die Eltern.
Ich habe
ja
selbst Sachen
überspielt. Man hat das ja früher so gemacht, bevor es das Internet gab und eben da mit CD-Brenner und Streaming-Dienst und so weiter. Und ein Freund, der hat dir das 91-Album Shiftwork von The Fall überspielt, aber da war irgendwas nicht ganz richtig.
Habe ich mir die CD von ihm ausgeliehen und habe die mir selbst überspielt.
Ach so.
Und damals waren ja CDs irgendwie, wow, das ist so, die zerkratzen nie, nicht wie Platten, die Qualität bleibt immer gleich, du musst die nicht putzen, haha. Also mir war gar nicht klar, dass die auch so ihre Schäden mitbringen können. Und ich habe dann einfach die CD reingetan, Kassette reingetan und habe dann irgendwas anderes gemacht, habe das durchlaufen lassen und gar nicht mit zugehört und habe ich gewundert, boah, das ist aber echt lang, das Album. Und fand es aber okay, die Kassette war mehr als voll. Ich glaube, die andere Seite habe ich dann auch noch irgendwie teilweise überspielt. Und dann habe ich es angehört und dachte, wow, für The Fall, das war wirklich sehr, sehr fortschrittlich.
Avantgarde,
total. Es war so, dass die mit so, wie so Glitch-Sounds gearbeitet haben.
Yeah.
Und ganz viele, heutzutage würde man sagen, die haben ein Sample genommen und das minutenlang hintereinander gespielt. Und es war immer nur eine ganz kleine Veränderung. Es war so voll technomäßig irgendwie. Aber ihrer Zeit weit voraus. Und irgendwann habe ich gerafft, das war gar nicht The Fall, das war mein CD-Player, der irgendwie die Kratzer ganz komisch umgesetzt hat auf der CD. Aber es war so cool. Und ich musste so lachen, weil vor ein paar Jahren kam von Tame Impala ein Song raus, der genauso auch aufgebaut war teilweise. Ja. Und fand es irgendwie witzig, wie sich Sachen dann so Jahre später wiederholen.
Aber CDs waren ja tatsächlich damals der heiße Scheiß und selbst Tokotronic haben ja behauptet, digital ist besser. Wie sah es denn bei dir aus? Hattest du eine Plattensammlung und kamen dann CDs dazu?
Ja, ich hatte Platten und dann kamen CDs und ich hatte viele Kassetten. Oh, Tokotronic, das war auch hart. Ich habe mal was total Peinliches gemacht. Die waren hier in Köln und haben in der Live Music Hall gespielt. Und es war echt ein super Konzert. Und ich war einer der blöden Idioten, die Stage-Diving gemacht haben. Das war echt so. Ich glaube, das war so ein bisschen befremdlich, weil.
Ja.
Aber es war lustig.
War das noch dann in den 90ern, bevor du eine Person des öffentlichen Lebens warst?
Ja.
Ja.
Ja, das war noch davor. Ja. Also, ich habe schon beim Fernsehen gearbeitet, aber mich kannte keiner. Ich konnte ja noch.
Aber die frühen, jungen, wilden Tokotronic waren natürlich auch sehr punkig, dass man da von der Bühne
Und ich kannte das halt so von anderen Konzerten.
Ja, du bist halt in der Hardcore-Szene ja auch zum Teil mit sozialisiert worden. Da kommen wir ja auch gleich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Aber es ist innerhalb dieser Tokotronic-Hamburger Schule, wenn man so möchte, Szene, ja dann doch eher verpönt, ne? So von der Bühne zu springen und Stage zu diven.
Oder? Ja, gut. Wahrscheinlich habe ich, kann mich rausreden, ich habe mich nie darum gekümmert, was andere von mir halten.
Yes! Du hast 1991 Abi gemacht und das ist ja potenziell schon eine tolle Zeit gewesen, also wenn man zumindest so Teil wie du der Alternative-Szene war, denn es war ja, wie uns eben ein Konzertfilm über die Europatour von Sonic Youth verrät, The Year Punk Broke. Was eben auch daran liegt, weil die vormals kleine Indie-Band Nirvana ja am 24. September 1991, also kurz nach den Sommerferien, kurz nach deinem Abi theoretisch, auf dem Major-Label Geffen veröffentlicht haben und damit eine Revolution ausgelöst haben. Wie hast du die Zeit damals erlebt?
Es war total abgefahren. Ich weiß noch, dass ich auf MTV irgendwann Smells Like Teen Spirit gehört habe, gesehen habe. Und da waren die noch überhaupt nicht bekannt. Es war so eine von den Neuerscheinungen. Und ich habe den Song gedacht, wow, das wird riesig groß. Das war so ein Gefühl, ganz komisch. Und ja, dann hat es so angefangen. Und ich wollte die waren dann hier auf Tour und dann, ich glaube 94, kann das sein, 94? Ich weiß gar nicht. Da war das Konzert geplant, aber es ging dann natürlich nicht, weil...
Also ich weiß, dass sie ganz in den ganz frühen 90ern Mudhoney supported haben im Rose Club in der Luxemburger Straße, was ja theoretisch gar nicht weit von hier entfernt ist.
Genau.
Aber das war ja noch vor dem großen Durchbruch.
Genau, und da wollte ich die irgendwann mal gucken.
Ja.
Und das hat aber irgendwie nicht geklappt. Und dann noch später ging es halt nicht, weil Kurt Cobain sich getötet hat. Aber
ja.
Die habe ich leider nie gesehen. Das war wirklich schade.
Das glaube ich gerne.
Und ansonsten, ja, das war, da fing es echt an, dass plötzlich so die Musik, die ich immer gern gehört habe, teilweise auch im Radio lief. Das war schon ganz cool.
Das stimmt. Es hat sich wahnsinnig viel geändert zu der Zeit. Also vor allem, weil so viele Bands, die vormals ja wirklich underground und independent waren, ja plötzlich in unser aller Leben eingedrungen sind und es ja wirklich ein konsensfähiger Sound wurde. Das ist ja...
Ja, ich meine, R.E.M. ist das beste Beispiel.
Ja.
Die waren ja auch ganz ähnlich. Das war ja so independent eigentlich. Und dann...
Ich glaube, College Rock hat man das in Amerika genannt.
Genau,
weil es halt an Colleges dann lief, weil viele Colleges hatten ja auch so ihre eigenen Radio-Stations und so weiter.
Und und dann wurden die halt irgendwann wahnsinnig groß. Und da habe ich gemerkt, oh nee, das möchte ich jetzt auch nicht mehr hören. Das war mir dann zu mainstreamig, also gerade R.E.M. beispielsweise, ich glaube, Automatic for the People war das, was so ganz groß war, auch hier in Europa.
Ja, ich fand's toll.
ja. Aber Losing My Religion war irgendwie so, oh nee, das war irgendwie zu poppig, für meinen Geschmack damals.
Ja.
Inzwischen, kann ich das auch gut hören.
Ja. Ich fand, dass die Automatic for the People ein gutes Balladenalbum ist. Also Songs wie Night Swimming und so weiter, Everybody Hurts, also die hatten so...
Ach genau, das war Everybody Hurts.
Ja, genau. Losing My Religion ist, glaube ich, noch auf der Platte davor gewesen, meine ich.
Das stimmt, du hast recht.
Ja.
Naja, jedenfalls, ich habe immer irgendwie ganz komisch geguckt, dass nicht zu viele Leute die Sachen hören, die ich hörte. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, aber das ist so eine elitäre
Total.
Denkweise, die man sich irgendwie auferlegt, weil man will gar nicht, dass die coolen Bands, die man selber entdeckt hat, jetzt plötzlich alle entdecken und alle hören. Ne? Man will
Ich habe mich vor 2-3 Jahren total gefreut. Ich hatte gerade eine Band so für mich entdeckt, Spinning Coin, die fand ich ganz cool.
Habe ich noch nie gehört, muss ich zugeben.
Ich jetzt auch nicht mehr so viel von ihnen gehört. Und dann hatte ich Karten für Stephen Malkmus and the Jigs und habe mich auf die total gefreut. Und dann war so die das Wow-Erlebnis, habe ich gesehen, dass Spinning Coin als Vorband von Stephen Malkmus und Magics da waren. Da dachte ich, das ist so der Inbegriff von Music Snob, dass du sozusagen zu einer unbekannten Band gehst, weil die Vorband, die ja eigentlich noch unbekannter ist, du die so toll findest. Mhm. Und das war irgendwie ganz lustig.
Aber gut, dass du Stephen Malkmus erwähnst, denn ich wollte nämlich tatsächlich jetzt mit Pavement weitermachen. Das ist ja so eine Band aus diesem erweiterten Dunstkreis der Alternative Rock Revolution, die halt eben Indie-Rock schwer mitdefiniert hat. Und irgendjemand hat dir deren 1993 veröffentlichte Compilation Westing bei Musket and Sextant geschenkt, die all die frühen Aufnahmen der Band enthält. Und nachdem irgendwie Pavement dann ja auch mit ihrem Debütalbum Slanted and Enchanted früher Erfolge feiern konnten und vielleicht überhaupt das maßgebliche Indie-Rock-Album veröffentlicht hat, wenn man so möchte.
Finde ich auch, ja.
Und aber Westing gefiel dir zunächst überhaupt nicht.
Nee, ich hab's angehört, dachte, boah, ey, ist das anstrengend, weg damit. Weiß auch nicht wieso. Und ich konnte einfach nichts damit anfangen. Und dann so ein halbes Jahr später, ich glaube, ich hatte Langeweile, habe ich das Album nochmal aufgelegt und war total geflasht. Es war einfach so super. Ich fand, es war genau das Richtige, was ich damals irgendwie hören musste. Mhm. Und seitdem bin ich, ich glaube, Pavement ist so die Band, die mich über all die Jahre neben They Might Be Giants immer so begleitet hat. Auch wenn ich die nicht ständig hören würde, aber sobald ich einen Song von denen durch einen Zufallsgenerator vorgespielt bekomme, bin ich einfach, das ist einfach, ich mag die Stimme, ich mag die Sounds, ich mag, wie chaotisch das teilweise ist und finde es einfach großartig.
Und dann einerseits auch so schräg laissez-faire und andererseits trotzdem total gute Musiker, die eigentlich ganz genau wissen, was sie da tun.
Ja, und auch, was ich auch super finde, immer so ein bisschen, ich will keinen Erfolg haben, ist mir auch scheißegal. Also es war so eine Haltung, die ich total sympathisch fand. Vielleicht vertue ich mich auch total, aber so kam es immer bei mir an. Es war immer so, ich mache hier nur mein Ding. Und wenn du das gut findest, von mir aus. Aber das ist nicht das, weshalb ich das mache. So kam es immer bei mir an. Und das fand ich sehr sympathisch.
Stephen Malkmus hat eine Weile mal in Berlin gelebt, im Prenzlauer Berg. Und ich habe ihn einmal in einer Eisdiele gesehen, als ich mir auch dort ein Eis gekauft habe.
Und was hast du gemacht?
Ich habe zu meiner damals noch Frau gesagt, ey, das ist Stephen Malkmus, der Sänger von Pavement. Mehr habe ich nicht getan. Ich wollte ihm auch nicht auf die Nerven gehen.
Ja.
Du bist ihm, ich weiß nicht, ob du ihm auf die Nerven gegangen bist, aber Stephen Malkmus hat im Gewölbe in Köln gespielt und da hast du ihm die Hand geschüttelt. Wie hat denn das funktioniert? Stand er hinter Merchstand nach dem Konzert?
Und nee, dann es war so, wir kamen an einem Gewölbe.
Ja.
Und das Gewölbe ist echt kein großer Club. Der ist wirklich klein. Das war, welches Album hat er da auf? Es war nicht mit.
Es war schon nicht mehr Pavement, sondern es war irgendwann danach.
Es war auch nicht The Jigs. Es war vor ein paar Jahren hat so eine Art Prog-Rock-Album rausgebracht.
Ja, also ich weiß, wo das er hat.
Ich glaube, Sparkle mit, oder Hard. Sparkle Hard oder Sparkle Sharp.
Okay. Nee. Aber also nicht dieses komische Ken Tago Mago Cover-Album. Das war, glaube ich, nämlich auch wahrscheinlich mit The Jigs, oder? Weil er hat ja eine komplette Ken-Platte gecovert auch.
Nee, das war kurz davor oder kurz danach. Mhm. Also er alleine hat so ein bisschen Elektronik auch gemacht. Deshalb auch Gewölbe. Aber da oft so Musik halt passiert.
Ja.
Und ich kam mit meinen Freunden an und wir wollten noch ein Bier trinken vorher. Und ich habe einfach nur so einen kurzen Blick auf den Merchstand geworfen, weil ich dachte, was gibt's für T-Shirts und so. Und habe dann gesehen, da stand Stephen Malkmus. Aber ich habe mich nicht getraut, dahin zu gehen.
Ja.
Und war aber schon so ein bisschen Fanboy-mäßig, oh Gott, das merkt man es. Und dann sind wir zur Bar und haben uns ein Bier geholt und saßen dann da und dann meinte ich, ich gehe mal gucken, was die für T-Shirts so haben. Ich bin gleich wieder da, weil ich natürlich dachte, er würde immer noch da stehen und bin dahin und habe mir die T-Shirts angeguckt, aber Steven Merkmus war da nicht mehr. Und dann haben wir das Konzert angeschaut und es war super. Es war einfach, wir standen ganz vorne und es war gute Musik und sehr nett. Und danach, nach dem Konzert, sind wir wieder in die Bar, haben uns noch ein Bier geholt und wollten gerade gehen. Und ich gucke dass Stephen Merkmus da steht und sich mit Leuten unterhält. Und da habe ich gesagt, wartet mal kurz, ich muss noch mal kurz rein. Ja. Und stand dann so kurz, weil er sich unterhalten hat, und bin dann reingegrätscht und habe ihm die Hand geschüttelt und habe gesagt, ich habe so ein bisschen gestammelt. Ja. Ich habe mich bedankt für die ganze Musik, weil ich das so inspirierend fand. Mhm. Alles das, was er die ganzen Jahre über gemacht hat. Und es war total nett. Man weiß ja nie, sind die Leute, die man toll findet, vielleicht in Wahrheit Arschlöcher? Und will man die wirklich dann kennenlernen? Aber nee, es war ganz entspannt. Er hat sich bedankt und meinte, fände es ganz toll, dass ich jetzt nicht anfange, hier irgendwie cool rumzumachen, sondern sowas Nettes sage, sowas ja auch leicht Verletzliches, weil... Ja. Man ja sowas von sich selbst preisgibt. Und es war ganz nett. Und dann habe ich mich bedankt und dann sind wir gegangen. Es war irgendwie ganz cool.
Das ist schön. Ich kann das nachvollziehen. Also ich habe auch öfter schon mal die Gelegenheit genutzt, um einfach zu sagen, ey, ich, also toll, danke für die gute Musik und so. Weil es ist ja, Musik ist ja für jemanden wie dich und für jemanden wie mich, ist es ja auch wichtig. Also es ist ja ein wichtiger Teil des Lebens. Und man freut sich ja auch, wenn Bands, KünstlerInnen Musik machen, die das eigene Leben aufwerten und einem gute Laune zaubern oder einen inspirieren. Und dann möchte man ja auch irgendwann einfach vielleicht mal Danke sagen, wenn sich die Gelegenheit bietet.
Ja, und auch die ganze Haltung, die zumindest bei ihm immer so dahinter steckte, so dieses das Indie-mäßige und das, die haben halt nicht bei irgendeinem Major-Label irgendwann mal gezeichnet, sondern die sind einfach immer klein geblieben. Mhm. Und den Ball so flach zu halten und das fand ich immer total inspirierend und erstrebenswert irgendwie, dass man dadurch so eine Art Authentizität behält, die man vielleicht nicht behalten kann, wenn man den ganz großen Erfolg hat und plötzlich ganz viele Leute Erwartungen an einen haben, die man gar nicht erfüllen kann. Und alles das und auch die Art und Weise, wie die Songs aufgebaut sind, so dieses teilweise ganz durcheinander und teilweise so non sequiturs im Song, dass du plötzlich das Gefühl hast, ist jetzt ein neuer Song, aber ist noch der gleiche Track. Was ist denn jetzt hier los? Solche Sachen, das fand ich einfach total toll. Und und ich habe mir überlegt, ich kenne es ja auch, dass Leute mich ansprechen und mir irgendwie ein Foto machen wollen oder keine Ahnung was. Und ich habe wirklich überlegt, was finde ich denn eigentlich immer am nettesten, wenn Leute mich ansprechen? Und am nettesten und am aufrichtigsten ist es immer, wenn die sagen, oder wenn sie tatsächlich sagen, dass ihnen das was bedeutet und dass dass die Sachen, die man macht, einfach dafür gesorgt haben, dass sie vielleicht eine neue Richtung eingeschlagen haben oder was verfolgt haben, was sie sich vorher vielleicht gar nicht getraut hätten. Ja. Wir waren zum Beispiel mal beim Bundeswettbewerb von Jugend forscht und Shari und ich sind dann einen Tag vorher noch über diese ganze Ausstellungsfläche gegangen, wo die ganzen JungforscherInnen ihre Projekte zeigen. Mhm. Und es war total herzerwärmend, weil 80% haben gesagt, wir sind nur hier, weil wir immer Wissen macht A geguckt haben und die Sendung mit der Maus und das unser Interesse an Wissenschaft geweckt hat. Und ich weiß natürlich, dass die hätten auch so ihren Weg zur Wissenschaft gefunden, aber dass sie das mit uns in Verbindung bringen, das ist einfach total toll. Und sowas finde ich schon schön.
Das glaube ich. Ralf, wir sind jetzt so ungefähr bis zu deinem Abi gekommen, 1991 so. Aber ich möchte ganz gern noch einmal zurückgreifen, denn tatsächlich hast du ja, bis es zum Abi kam, zeitweise auch mal in Caracas, in Venezuela und am Amazonas gelebt. Wie kann ich mir das vorstellen? War das alles wegen deiner Eltern, weil die so... Er kann in Affenzuchtstationen gearbeitet haben und so Sachen, oder? Das klingt ja wahnsinnig abenteuerlich.
Ich kann mich daran gar nicht mehr so viel erinnern, weil es war lange, lange vor meiner Abi-Zeit.
Mhm. Und das heißt, du hast dann von da jetzt auch keine musikalischen Eindrücke oder so mitgenommen. Nee. Aber um bei deinen Auslandsaufenthalten mal zu bleiben, für die Sendung mit der Mars zum Beispiel, da bist du ja sehr viel rumgekommen. Also du warst in Tokio, in Ankara, in Neu-Delhi, in Pretoria, in Brasilia, in Athen, in Reykjavik. Nutzt du solche Gelegenheiten, um dich dann auch mit der Musik eines Landes auseinanderzusetzen oder um wenigstens dann vielleicht vor Ort in Plattenläden zu gehen? Oder fehlt dir für solche Spirenzien eher die Zeit?
Das ist überhaupt nicht möglich, weil das ist meistens so eng gepackt und getaktet, dass wir... wenn wir einen Drehtag dann, also wir sind ja meistens so eine Woche bis 10 Tage da und das ist immer so vollgepackt, dass ich nach so einem Tag einfach nur noch ins Bett falle und gar nicht mehr auf die Idee komme, jetzt noch rauszugehen und Plattenläden zu suchen. Das eher nicht. Also manchmal, wenn wir mal so Zeit haben oder wenn ich nachdem das ausgestrahlt wurde, nochmal in das Land zurückfahre, das kommt ja auch vor, und mir dann so die Zeit nehme, mal zu gucken, was es so alles gibt, dann ja. Mhm. Aber während wir da arbeiten, eigentlich nicht.
Klar. Aber tatsächlich hat sich das ja so in den vergangenen 1-2 Dekaden so ein bisschen zum Trend entwickelt. Also dass immer exotischere musikalische Subkulturen aufgetan werden. Also ob das nun thailändischer Funk oder afrikanischer Psychrock oder türkische Disco ist. Also es scheinen ja gerade die Sachen begehrt zu sein, die man nicht zwangsläufig per Streamingdienst findet. Bist du in dieses Rabbit Hole als Kosmopolit auch schon eingetaucht?
Nee, das habe ich schon alles hinter mich gebracht. Ja. Ich war total großer Fan von The Residents. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja.
Das ist so eine Band, die eigentlich ist es so eine Kunstgruppe.
Genau. Die Residents immer haben immer so eine Augenmaske, genau. Oder so ein Anzügen.
Statt Kopf haben sie so einen Augapfel und tragen Frack und so. Und das war so das, wo ich da wirklich mich echt lange mit beschäftigt habe. Das war auch so Ende der 80er, Anfang der 90er.
Ja, die Band gibt es ja auch schon seit Anfang der 70er tatsächlich. Ja. Man weiß nie so genau, wer eigentlich dahinter steckt. Beziehungsweise es sind wahrscheinlich immer wechselnde MusikerInnen.
Ja.
Aber man weiß es halt nicht, weil es immer...
Und da gibt es ganz viele andere, Ronaldo and the Loaf beispielsweise, die auch total abgefahrene Musik gemacht haben. Und da habe ich so viele... schräge Sachen gehört, dass ich glaube, ich muss jetzt nicht noch allem anderen nachjagen, was es jetzt so gibt.
Ja.
Komischerweise habe ich das gar nicht mehr. Und ich weiß auch, dass mein Musikgeschmack, der ist halt irgendwie so über die Jahre so ein bisschen, also ich weiß jetzt ganz genau, was mir gefällt und kann sofort sagen, ob mir was nicht gefällt. Und dann höre ich das auch nicht weiter. Und dann war es das auch.
Kommen wir mal zurück zur grundsätzlichen Chronologie. Und ich schätze, dass das irgendwann nach dem Abi oder ums Abi herum gewesen sein muss, aber irgendwann hast du deine Liebe zu Minor Threat entwickelt. Und nicht nur Minor Threat, sondern Hardcore, Straight Edge generell.
Genau, das war Oberstufe.
Das war Oberstufe,
ja.
Minor Threat, die sind ja, also selbst wenn Ian MacKay, glaube ich, wird tatsächlich ausgesprochen, ne? Ian MacKay, nicht Ian MacKay, oder?
Ich glaube, ich habe Ian MacKay gesagt.
Man hört es mal so, mal so. Ne? Ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht sollte man ihn mal einfach fragen. und der hatte das natürlich nie so geplant, so quasi der Erfinder einer Subkultur innerhalb des Punk-Hardcore zu sein. Nämlich eben der Straight Edge Bewegung und benannt eben nach einem 46 Sekunden langen Song, den Minor Threat auf ihrer ersten EP Filler veröffentlicht haben. Was für eine Bedeutung hat der Song und die damit eben verbundene Bewegung für dich?
Ist es so, dass ist die Bewegung nach dem Song entstanden? Ich dachte, der Song ist nach der Bewegung entstanden.
Er hat quasi das Reglement aufgestellt. Also ich glaube, er hatte ja vorher die Teen Idols. Und die Teen Idols hatten einen Song namens I Drink Milk. Und der Song hat innerhalb der Punk-Hardcore-Szene für viel Kritik gesorgt. So nach dem Motto, was bist du denn für einer? Warum trinkst du Milch und so? Weil ja Saufi-Sauf und Drogen war natürlich Alltag und gehörte irgendwie dazu. Und er hat ja gesagt, nö, ist nicht mein Ding, ich trinke Milch. Und dann hat er mit dem Song Straight Edge in seiner darauffolgenden Band Minor Threat auf diese Kritik reagiert und hat ja so eine Art, in dem Song so eine Art Reglement. Ist er da losgeworden, hat ja ungefähr so gesagt, was er nicht will und nicht macht. Und das ist dann die 10 Gebote der Straight Edge-Szene geworden. Die 3 Gebote.
Ja, kein Sex, keine Drogen, kein Alkohol.
Genau.
Und ich hatte es immer so verstanden, dass eben das schwarze X, praktisch das Symbol von Straight Edge, einfach daher kam, dass die ganzen Minderjährigen, die in den irgendwo waren, wo Alkohol ausgeschenkt wurde, eben dieses große X auf den Handrücken gemalt bekommen haben, damit die ganzen Leute hinter der Bar wussten, okay, für die nur Cola oder Milch.
Genau, so war es auch. Er ist ja, als er mit den Teen Idols unterwegs war, da waren das noch alles Minderjährige. Und damit die in den Clubs spielen konnten und der Clubbetreiber nicht gesagt hat, nee, ihr könnt ja nicht spielen, ihr seid ja noch minderjährig, ihr dürft ja gar nicht rein, weil wir ja Alkohol ausschenken, hat Ian wohl gesagt, so, ja, pass auf, dann zeichne uns doch einfach schwarze Xe auf den Handrücken und sagt den BarbetreiberInnen Bescheid, dass wir keinen Alkohol haben dürfen und dann können wir ja trotzdem spielen.
Ja.
Und dann hat sich das verselbstständigt. Also dann wurde das so ein allgemeines Zeichen dafür, genau, dass man uns kein, also dass man denjenigen kein Alkohol ausschenken durfte. Ich glaube, dadurch gab es dann auch so die Möglichkeit zu All-Ages-Shows, weil man dann einfach, ja gut, okay, dann lassen wir die Minderjährigen rein, markieren die, dann kriegen die kein Alkohol und alles ist gut.
Ja.
Und die Straight Edger haben es dann übernommen, um einfach dann auch zu programmieren oder halt als Distinktionsmerkmal, hey, und so, wir trinken nicht und wir wollen auch gar nicht, wir haben das X hier auf der Hand und dann, ja, und dann,
keine Ahnung. Das war so Flucht nach vorne, so war es zumindest während meiner Schulzeit. Ich hatte keine Freundin, ich hatte, gut, Freunde ja, aber wir haben auch nicht viel getrunken, Drogen gab es auch nicht und dann haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, hey, wir sind straight edge.
Ja.
Hat gut geklappt. Ja. Also dann haben wir eine Band, hatten wir eine Band, die waren so ein bisschen, wir waren so, wie Minor Threat war unser großes Vorbild und haben dann so Musik gemacht. Es war immer so ein bisschen doof, weil wir hatten dann 20 Songs, aber die dauerten insgesamt nur 20 Minuten. Also haben wir das ganze Set nochmal gespielt bei Konzerten und es ist keinem aufgefallen, weil es nur laut und Geschrei war.
Auf die Band will ich gleich noch zu sprechen kommen. Ich möchte aber ganz gern erst wissen, kannst du dich noch daran erinnern, wie du Minor Threat überhaupt kennengelernt hast? Also war das vielleicht schon im amerikanischen Schüleraustausch oder?
Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe die da kennengelernt. Und ich glaube, ich habe die da dann praktisch mit nach Deutschland zurückgenommen. Weil anders kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Aber irgendwie so muss es gewesen sein.
Und dieses Straight Edge-Ding selber, bist du dann, also du hast ihr habt aus der Not eine Tugend gemacht, bist du dann dabei geblieben? Bist du jemand, der heute immer noch stolz von sich sagen kann, ich bin Straight Edge, oder hast du dann irgendwann auch Edge gebrochen?
Es ist ja so, wenn man so, keine Ahnung, 17 oder 18 ist, dann ist ein Jahr Straight Edge schon eine echt lange Zeit. Das ist dann ein Achtzehntel deines Lebens.
Ja.
Heutzutage ist ein Achtzehntel meines Lebens nicht mehr so lang. Und für meine Verhältnisse war das damals, war ich lange Straight Edge und irgendwann dann auch nicht mehr.
Ja, ja. Ich meine, das haben wir dann, es ist ja für viele gerade in der Jugend dann so ein Ding, wobei ich zugeben muss, der ja auch, keine Ahnung, ich war mit 16 zum ersten Mal betrunken, mit 17 zum letzten Mal, dass es so, wenn man gar nicht so richtig reingekommen ist und sich gar nicht so richtig ans Trinken gewöhnt hat oder aber eh noch so jung war, dass das Trinken für einen ja eh gar nicht im Zweifel erlaubt ist oder nicht gern gesehen wäre, dann ist es natürlich eigentlich viel einfacher, Straight Edge zu sein. Es sei denn, man gehört zur falschen Peer Group und die drängen einen dann dazu, oh komm mal, da geht doch, oh komm.
Da hatte ich auch echt Glück, weil da, wo ich groß geworden bin, die haben zwar auch gesoffen und Drogen genommen, aber es war nie so, dass sie sagten, hier, trink noch einen mit und sonst gehörst du nicht dazu. Überhaupt nicht. Das war wirklich sehr gut.
Was ja so ein bisschen so ein Haken ist, und was man halt der Straight-Edge-Szene mitunter anlasten kann, ist ihre teils ausgeprägte Selbstgerechtigkeit und der damit ja auch bisweilen einhergehenden Militanz. Also es soll ja schon Menschen gegeben haben, die achtkantig aus einem Konzert geflogen sind, weil sie es gewagt hatten, sich eine Kippe anzuzünden oder sich ein Bier am Tresen des AZs zu bestellen. Erkennst du dich da wieder oder warst du da nicht so?
Da war ich nicht. Nee, es war alles, was so, ich finde, alles, was extrem ist, immer sehr zweifelhaft. Mhm. Meistens sind immer wenn irgendwelche extremen Neigungen auftauchen, sind es meistens Arschlöcher, die vertreten.
Ja.
Das ist also zumindest nach meiner Erfahrung so. Und das ist nicht so mein Ding.
Nee. Theoretisch sollte zum Straight Edge Reglement auch dazugehören, sei kein Arschloch, oder?
Eigentlich ja.
Ja. Du hattest deine Hardcore-Band, die hieß tatsächlich Smashed Infants, also frei übersetzt die verprügelten Minderjährigen. Und das passt ja jetzt eigentlich nicht so gut zum Kinderfreund Ralf Kaspers, ne?
Nee, das stimmt. Ich habe damals noch keinen Kinderfernsehen gemacht. Das war vor der Zeit. Aber irgendwie war das so natürlich auch eine Provokation.
Ja.
als Provokation geplant. Ja. Und die ganze Musik war provokant, weil wir nur laut und kurz gespielt haben. Es war wie so ein entladenes Gewitter irgendwie.
Also Smashed Infants klingt, könnte ja tatsächlich auch fast eine Death Metal Band sein oder so.
Das stimmt. Ja. Und lustigerweise, ich habe letztens ein Comic gesehen und mir den auch sofort gekauft, der total passte. Und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Wer hat den denn gemacht? Weil es ist genauso wie mehr oder weniger unsere Bandgeschichte.
Ja, genau, da wollte ich dich nämlich noch darauf ansprechen. Also erstmal ist mir aufgefallen, dass das Internet wirklich gar nichts zu eurer Band ausspuckt. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch nie irgendwas veröffentlicht, nichts aufgenommen.
Nee, also nur auf Kassette.
Nur auf Kassette.
Ja.
Und die hat es dann aber nicht mal zum Demo-Tape gebracht, das dann heutzutage für 500 Euro auf Discogs eingetragen wird. Nee. Und du hast aber noch einen Schuhkarton davon zu Hause und verkaufst.
Ich glaube, ein Freund von mir hat noch Tapes. Ich müsste vielleicht immer fragen, ob er da noch was machen kann.
Aber wie habt ihr denn geklungen oder wie wolltet ihr klingen? So meine ungefähr.
Thread war so,
also,
ja.
Meiner Thread war so das genau. Ding.
Ja. Also echt simpel.
Ja.
Nichts Überproduziertes. Ja. Und es war auch echt hart, weil unser Schlagzeuger, der war ein super Schlagzeuger, der war wirklich richtig toll. Der, also wir wollten eigentlich immer, dass er es ganz straight spielt und nicht so verspielt, nicht so jazzig. Immer ganz straight und es fiel ihm echt immer schwer, aber es war so, wir wollten es mal ganz geradlinig haben und immer so wie bei meiner Thread. Also bloß nicht, dass die Vermutung aufkommen könnte, wir wären irgendwelche Virtuosen an unseren Instrumenten. Das sollte wirklich so richtig handgemacht sein.
Und haben deine Bandkollegen das noch in irgendwelche anderen Bands später geschafft? Also irgendwas Nennenswertes gibt's da?
Nee.
Was hast du das nicht mitverfolgt?
Nee.
Sind das alles noch Leute, die, also war die Band dann auch quasi in Köln ansässig, Kölner Raum?
Ja, also da, wo wir Abi gemacht haben.
Ja. Your Turf.
Genau, auf dem Dorf, wo zweimal die Woche ein Bus nach Siegburg fährt.
Aber ich habe dann, wie gesagt, auch im Netz herausgefunden, es gibt tatsächlich eine Graphic Novel namens The Smashed Infants und die erzählt die Geschichte of the world's greatest and deadliest rock band.
Ja, total lustig.
Also du hast sie dann direkt bestellt und...
Ja.
Wo?
Und ich fand es einfach so, ich meine, das ist ja so ein bescheuerter Bandname irgendwie, dass da jemand anders noch auf die Idee kommt, sich das als Bandname zu überlegen. Das fand ich, allein das fand ich schon ganz großartig.
Ja. aber du hast tatsächlich mal ein Album aufgenommen. Und, und zwar mit deiner Wissen macht A-Partnerin Shari Reeves. Und die hatte ja mit ihren Geschwistern schon das Hip-Hop-Projekt The Four Reeves. Und zusammen habt ihr dann 2013 eine Kinder-CD namens Die wunderbare Welt der Welt gemacht. Was war die Idee dahinter?
Ach, einfach, wir wollten einfach nur ein paar Songs mal ausprobieren, ob das klappt.
Ja. Und du spielst Ukulele, Gitarre und so weiter da drauf, oder?
Oder nicht? Also es war noch einer, der das musikalisch begleitet hat.
Ja.
Und der sozusagen das alles produziert hat und auch viele Sachen auch gespielt hat, weil so, ich sag mal, so die anspruchsvolleren Sachen, da bin ich einfach nicht der Richtige für.
Aber bist du als Kindersendungsexperte und Vater von drei Kindern auch sowas wie so ein Kindermusikfachmann?
Nee. Ich habe immer nur, es ist ja genau wie bei den Sendungen, ich mache immer die Sachen so, wie ich es mir gerne angucken oder anhören möchte. Und das war da ganz genauso eigentlich.
Aber was würdest du denn sagen, macht deiner Ansicht nach gute Kindermusik aus?
Dass sie nicht nach Kindermusik klingt, würde ich sagen. Also für mich jetzt. Ich fand zum Beispiel immer super, wie heißt der? Der hat Anne Kaffeekanne gemacht. Und das ist wie so ein Liedermacher.
Ja.
Ich will mal Henning Fenske sagen, aber der hat natürlich was ganz anderes gemacht. Frederik Wahle, genau.
Okay. Den kenn ich nicht. Ja.
Fand ich super.
Ja.
Das waren so Texte, die so ein bisschen eher links waren wahrscheinlich. Und so den Kindern irgendwelche Ideologien über die Lieder mitgebracht haben. Aber die Musik war trotzdem ganz gut. Es waren so nette Kinderlieder. Und ansonsten denke ich, also ich finde es immer schlimm, wenn Kindermusik so ganz offensichtlich Kindermusik ist, als wäre das so klein und duzi-duzi. Das mag ich nicht.
Würdest du sagen, dass jemand wie Rolf Zukowski noch zeitgemäß ist, oder glaubst du, dass Kinder mittlerweile ganz andere Ansprüche an Musik stellen, weil sie eben durch ihre Elterngeneration, durch TikTok und zeitgenössische Popmusik so ganz anders geprägt werden?
Ich glaube, die sind echt ganz anders geprägt. Also guck mal, wenn meine Kinder aufwachsen mit der Musik, die ich zu Hause höre, dann haben die natürlich einen ganz anderen Ballast, den die mit sich rumschleppen, als es bei mir noch war, wo vielleicht Schlager gehört worden sind oder diese ganzen K-Tel-Compilation-Alben, die es ja gab. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Oder so Bonnie M. und ABBA mit drauf waren und ja.
Genau, diese Dauerwerbesendung, wo dann immer eingeblendet wurden, so diese Hitboxen mit 5 CDs und 80 Hits und so.
Sowas hatten wir zu Hause früher. Mhm. Das war die Musik, mit der ich aufgewachsen bin, von meinen Eltern. Ja. Und unsere Kinder wachsen ja mit einer viel vielfältigeren Musik auf. Ja. Viel reichhaltiger
eigentlich. Eine Unendlichkeit an Musik.
Und vielleicht ist teilweise Musik auch gar nicht mehr so besonders, weil überall Musik da ist.
Ja.
Und die ist auch immer. Ja, du musst nicht mal mehr eine Platte kaufen oder eine CD. Du kannst dir alles streamen. Das ist unglaublich eigentlich.
Ja. Es hat auch, aber dadurch finde ich auch so ein bisschen was an seinem Zauber und seiner Magie verloren, weil unsere Generation, wir mussten Dinge noch hinterherjagen oder die erst irgendwie kennenlernen. Also da gab es keine cleveren Algorithmen, die uns sowas zugetragen haben, sondern das war dann ja auch dann noch ein bisschen mehr Mund-zu-Mund-Propaganda.
Total. Ne? Aber es gibt's ja heute auch noch. Also wenn du zum Beispiel bei Soundcloud oder gut, MySpace gibt's jetzt nicht mehr.
Aber Bandcamp vielleicht.
Ja, ja. Da gibt's immer noch Möglichkeiten, Sachen zu entdecken, die noch kein Label entdeckt hat. Klar. Und das ist auch irgendwie ganz cool. Also es gab eine Band, die haben nur 4 Songs rausgebracht und die gibt es leider nicht mehr, aber die Songs sind so super. Die heißen Umlaut. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee, sagt man nicht.
Es gibt eine Band, die heißt Umlaut, die machen ganz fürchterlichen Rock. Die meine ich nicht. Es war eher so eine Emo-Band.
Ja.
Und sowas ist natürlich auch toll. Und das gibt es auch noch. Oder Leute, die die Songs für TikTok machen, Originalsongs, die dann irgendwie total cool sind. Mhm. Das finde ich auch schon eine Möglichkeit, da was Neues zu entdecken.
Aber mir selbst ist aufgefallen, so dass ich als Vater dazu neige, mehr oder minder aufdringlich Überzeugungsarbeit zu leisten. Also zu versuchen, meiner Tochter Musik nahezubringen, die ich selbst gerne mag. Also ohne gleich irgendwie bei Slayer oder so anzusetzen. Aber geht dir das auch so, dass du deinen Kindern meiner Thread vorspielst und denen dann erklärst, was dir das mal so bedeutet hat und so?
Ja, ich spiele denen das, also dass ich das vorspiele, das ist schon lange her, weil klar, das habe ich auch gemacht. Mhm. Aber es gibt auch dann so lustige Situationen. Also zum Beispiel, Emo war, als ich aufgewachsen bin und so angefangen habe, so richtig Musik zu hören, war noch nicht ein Genre, was es gab. Also es gab halt Wave oder New Wave oder Goth, aber Emo war irgendwie, ich glaube, für mich war Emo immer sowas wie Tokyo Hotel vom Style.
Ja.
Etwas, was ich überhaupt nicht mit mir in Verbindung gebracht hätte. Und heutzutage ist Emo eben genau diese ganzen Gitarrenmusik, wo Leute über ihre Gefühle sprechen und singen. Und irgendwann sind wir Auto gefahren und wir sprachen über eben Emo und natürlich der fährt, darf die Musik aussuchen. Und dann wurde ein Lied spielte, ich muss mal kurz überlegen, von wem das war. Der Refrain heißt Shut Up, Kiss Me. Olsen. Wie heißt die Olsen mit Vornamen?
Ashley Olsen? Die Olsen Twins?
Nee. Warte mal. Ich muss kurz
nach. Shut Up and Kiss Me. Ich würde dir gerne helfen, aber schau mal das nach.
Yes. Ach so, toll.
Jetzt bin ich gespannt.
Angel Olsen.
Angel Olsen, ja, klar. Ja.
Und es lief. Und meine Kinder sagten, boah, hör mit der Emo-Musik auf. Und ich so, das ist keine Emo-Musik.
Ja.
Das ist total positiv und nett. Und ich habe nur mitbekommen, wie mein ältester Sohn hinten auf seinem Handy irgendwas googelte. Mhm. und dann den ersten Treffer vorlas und meinte, Angel Olsen, Music, Emo Music for Sad and Depressed People. Da mussten wir sehr lachen. Was? Und er meinte, das ist der erste Hit, den man bekommt, wenn man danach sucht. Und
das ist aber doch merkwürdig. Also ich meine, Emo hat natürlich einen riesen Wandel durchschritten und fing natürlich auch in diesem Washington DC-Umfeld natürlich an mit Bands wie Embrace und Rites of Spring und so weiter und ging ja dann über die 90er. Also es gibt ja auch so den klassischen Midwestern-Emo aus den Midwestern-Staaten der USA eben und da gab es ja dann, da sind ja so viele Bands aufgekommen, also wie, keine Ahnung, Mineral und die Get Up Kids und Jimmy Eat World und Texas is the Reason und Sunny Day Real Estate und aus Seattle.
Das war nie für mich Emos, war für mich alles immer Indie oder Alternative Rock oder wie du es nennen willst.
Und so würden sich die Bands wahrscheinlich das auch, so würden die sich wahrscheinlich auch selbst verordnen. Das ist ja ein sehr verhasster Begriff.
Total,
eben, der ja dann auch zu seiner eigenen Karikatur wurde, in dem eben im Laufe der Nullerjahre ja plötzlich die ganzen Emo-Kids in Anführungsstrichen ja dann fürchterliche Frisuren hatten und Lidstrich und so aussahen wie so eine Mischung aus My Chemical Romance, Black Parade meets Manga-Comic-Figur.
Total.
Und das ist, das ist halt eine totale Diskrepanz. Also das ist ja, da ist das Genre ja zu seiner eigenen Karikatur geworden.
Also Emo war für mich, das Nächste, was an Emo drankam, war The Cure eigentlich. So Shoegazing und aber alles andere war für mich niemals Emo und dass sich das so gewandelt hat, fand ich auch echt erschreckend irgendwie.
Aber bist du denn hin und wieder erfolgreich? Also können sich zum Beispiel deine Kinder für Pavement oder Van Halen?
Nee, Pavement begeistern. Vielleicht. Dann, da kriegen sie immer mit, wenn sie das hören. Ah, das ist wie bei Papa. Aber andere Sachen, ja klar. Zum Beispiel ich glaube, wie heißt es? Q-Co? Sowas. Q-Co. Das ist eigentlich Popmusik oder ich guck mal, wie das richtig heißt.
Wenn das wichtig ist, dann schau das mal besser nach. Mhm. Ja. Wir wollen hier die Dinge jetzt nicht.
Genau, Q-Co.
Q-Co.
Sowas, ja.
Q-Co, okay.
Das hören die viel mehr als ich, aber ich weiß, dass es irgendwann mal auf eine Playlist von mir gelandet war und dann nehmen die das irgendwie auf und kriegen das mit und so befruchten wir uns gegenseitig.
Aber glaubst du denn, dass es wichtig ist, Kinder mit allerlei Musik zu konfrontieren, damit sie so eine Art kulturelles Grundbewusstsein entwickeln?
Naja, man möchte ja nicht, dass die durch die Gegend rennen und keine Ahnung, irgendwelche Schlager von sich geben. Das wäre mir vielleicht, also es wäre mir nicht peinlich, aber es wäre mir ein bisschen unangenehm, weil Leute denken, ach, das hört ihr also zu Hause.
Ja.
Nee, natürlich will man, dass die Kinder auch die coole Musik hören, aber dass die auch ihren eigenen Kopf haben und ihren eigenen Geschmack irgendwann entwickeln, das ist ja auch richtig so.
Und hast du denn einen gewissen Einfluss darauf, welche Musik bei Wissen macht A oder der Sendung mit der Maus eingesetzt wird? Also wenn denn welche eingesetzt wird?
Ja, also wenn ich zum Beispiel Sachgeschichten mache, dann klar, dann kann ich selbst gucken, welche Musik gemacht wird und wie die komponiert wird, beispielsweise das Jahr. Und bei Wissen macht A, da habe ich im Grunde den Titelsong ausgesucht. Das war irgendwie ganz cool. Also es gibt ja die Band The Pastels. Und The Pastels ist auch wahrscheinlich was man heutzutage Emo nennen würde. Auf jeden Fall.
Ja, eine schottische Indie-Band
ist das. Ja, absolut. Genau. Und es gab ein Album von denen, das hieß Illuminati. Und da waren ganz viele Remixes drauf. Mhm. Und ein Remix war von Stereolab. Mhm. Ich habe den Originalsong nie gehört, komischerweise. Auch wenn ich danach suche. Der heißt One Wild Moment.
Ja.
Und der Remix von Stereolab, den fand ich total großartig. Und als dann Wissen macht A, als dann so der Vorspann gemacht wurde und gefragt wurde, ja, was machen wir denn für Musik auf den Vorspann, habe ich tatsächlich einfach ein bisschen was von One Wild Woman zusammengeschnitten und auf den Vorspann gelegt. Und irgendwie, ich glaube, die haben sehr viel GEMA Geld bekommen von den vielen Folgen, die wir ausgestrahlt haben.
Ja, du hattest mir tatsächlich diesen Song vorab genannt, noch nachgereicht quasi, dass der Song ein besonderer musikalisches Erlebnis für dich ist oder beziehungsweise eine besondere Bedeutung hat. Und das war dann für mich natürlich auch ein Aha-Erlebnis, weil ich natürlich die Titelmusik kannte, aber ich hätte niemals gewusst, dass da Pestels und Stereolab zusammenkommen. Und als ich das aber dann gehört habe, dachte ich, auch in vollständig gehört habe, dachte ich, dass das so einerseits ja dann Chiptunes-Liebe plus ja. dieser schräge Pavement-Indie, dass das fast da zusammenkommt.
Ja,
beides
stimmt.
So ein bisschen kulminiert. Eine abschließende Klugscheißer-Frage. Weil du nennst dich ja gerne mal Klugscheißer, wenn ich mich nicht irre, und hast ja, glaube ich, auch ein Klugscheißer-T-Shirt.
Bestimmt,
ja. Und irgendwann, ich glaube, irgendwann war das klug nicht zu sehen, weil du immer Oberhemd drüber trägst, dann stand nur Scheißer.
Passiert. Ja.
Aber du warst ja auch mal Gast im WDR-Format Zimmerfrei. Weißt du, von wem deren Opener-Song ist?
Ich wusste es mal.
Ja.
Aber sag's mir.
Das ist der Song These Days Are Old vom Album Modes of Transportation Volume 1 vom kanadischen Indie-Musiker Spooky Ruben. Erschien 1995.
Ja, das war nämlich genauso. Die haben auch irgendwie angefangen, ja, mit so einem bekannten Song, also der so richtig auch ins Ohr reingeht.
Ja.
Das stimmt.
Ja.
Und bei Wismar da dachte ich mir, gut, wenn die das können, dann kann ich auch was von, von der Musik nehmen, die ich so gerne höre.
Aber lieber Ralf, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über den Soundtrack deines Lebens zu sprechen. Und damit sind wir raus. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode der Soundtrack meines Lebens wieder mit dabei seid. Und Ralf, mach's
gut.
Schön,
dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Pass auf dich auf. Und ihr bleibt gesund. Tschüss, euer Jan Schwarzkamp.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.